Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Indien gehen die Proteste gegen die Regierungspolitik weiter, besonders an den Unis. In Göttingen sind wir bei einem Workshop dabei, in dem man lernt, wie man sich optimal auf Prüfungen vorbereitet. Und in Sachsen-Anhalt fehlen so viele Lehrer, dass ab heute Unterschriften dagegen gesammelt werden. Das sind unsere Themen heute in Campus und Karriere mit Lena Sterz. Hallo! Wenn maskierte Männer das Studentenwohnheim stürmen und mit Eisenstangen auf Studierende einprügeln, dann kann man nicht mehr von normalen Studentenprotesten sprechen. Dann ist das ein Ausnahmezustand.
Campus und Karriere. International.
Dieser Ausnahmezustand dauert jetzt allerdings schon ein paar Tage an. Deshalb sprechen wir heute hintergründig über die Situation in Indien, genauer gesagt an der Jawaharlal Nehru Universität, kurz JNU, in Neu-Delhi. Dort wird seit Monaten protestiert, aber aktuell wird es schlimmer. It's horrible and it's getting worse. Eine WhatsApp mit diesem Satz hat gestern Peter Marx bekommen. Er ist Professor für Theaterwissenschaften an der Uni Köln und hat durch eine Kooperation zwischen der Uni Köln und der JNU regelmäßig Kontakt mit Mitarbeitern und Studierenden in Delhi. Und er war selbst auch schon oft vor Ort. Ich habe ihn gefragt, wie die Situation jetzt in Delhi aktuell ist.
Die Situation ist tatsächlich auf eine Weise beunruhigend und traumatisierend für Studierende und Professoren, wie man sich das eigentlich kaum vorstellen kann. Seit Ende letzten Jahres, etwa seit Oktober, gibt es Proteste der Studierenden gegen eine zunehmende Verschärfung der Prüfungsregeln, Erhöhung der Studiengebühren, die alle Teil sind eines tiefen Konfliktes, der die JNU im Moment in Spannung setzt zwischen der Administration, die regierungsfreundlich ist, und der akademischen Kultur, für die die JNU steht, eine liberale, offene und tatsächlich auch hochgradig engagierte Form der Wissenschaft.
Ja, die JNU in Delhi ist zwar keine besonders große Uni, aber sie gilt in einigen Bereichen als die beste in Südasien. Können Sie noch ein bisschen beschreiben, Sie waren ja mehrmals dort, was macht die Uni sonst noch so besonders?
Die JNU ist tatsächlich ein Vorzeigeprojekt der indischen Regierung gewesen mit dem Vorsatz, eine Postgraduate University, das heißt ab dem Master-Level, Universität aufzubauen, die einen Schwerpunkt hat im Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften, aber auch im Bereich der technischen Wissenschaften. Und es ist tatsächlich eine Vorzeigeuniversität, ein Leuchtturm innerhalb der indischen Universitätslandschaft. Aus dem ganzen Land bewerben sich die besten Studierenden auf die Studienplätze. Und es ist programmatisch für diese Universität, dass sie sozusagen versucht, auch eine möglichst diverse Studierendenschaft zu versammeln. Und insofern ist diese Universität tatsächlich mehr als eine reine Bildungsinstitution, sondern ich würde wirklich sagen, es ist ein Symptom oder es ist ein Signal des Aufbruchs der indischen Gesellschaft gewesen, die jetzt gerade dafür besonders attackiert wird.
Sie haben gesagt, diese Universität, die JNU, hat eine sehr diverse Studierendenschaft. Was bedeutet das in Indien?
Das bedeutet in Indien, dass man sowohl die verschiedenen Regionen berücksichtigt, als auch die verschiedenen Religionszugehörigkeiten, aber auch die verschiedenen sozialen Hintergründe. Das indische Kastenwesen ist zwar offiziell abgeschafft, aber wirkt sich in der Realität, in der sozialen Realität nach wie vor sehr aus. Und die Zulassungsregeln der JNU berücksichtigen besondererweise Studierende, die hier mit einem sozusagen Benachteiligungshintergrund sich bewerben.
Das können dann also besonders Studierende aus niedrigeren Kasten sein, aus schwierigen sozialen und finanziellen Verhältnissen. Das Ganze passt dazu, dass die Universität auch eher als liberal oder links gilt. Kann man sagen, dass diese Universität schon lange ein Hort des Widerstandes war und deswegen auch jetzt besonders von Protesten erschüttert wird?
Das ist etwas, was sich schon in der ersten Legislaturperiode der Modi-Regierung gezeigt hat, weil ich weniger von einem Hort des Widerstands, sondern tatsächlich eine Verpflichtung für eine Idee von Freiheitlichkeit und Toleranz sprechen würde. Und vielleicht muss man auch den Hintergrund noch mal sich klar machen. Dadurch, dass diese Studierendenschaft so divers ist und dadurch, dass sie aus dem ganzen Land kommt, ist eine der Besonderheiten, dass ein Großteil der Studierenden und der Fakultät tatsächlich auf dem Campus lebt. Der Campus ist ein sehr großes Areal, ein wunderschönes grünes Areal, wo teilweise so viel unberührte Natur ist, dass es etwa auch Rehe und andere Wildtiere dort gibt. Und es ist eine Besonderheit, dass inmitten dieser Millionenstadt sozusagen dieses utopische Ideal einer Universität existiert, wo Studierende und Professorinnen und Professoren gemeinsam leben. Aber gerade deswegen ist ihre Sicherheit natürlich so wichtig. Und sie dort anzugreifen, heißt nicht einfach nur, eine Ausbildungsinstitution anzugreifen, sondern die Menschen in ihrem privatesten Bereich zu treffen. Die Presseberichte, die man lesen kann, aus verschiedenen Quellen berichten übereinstimmen, dass etwa Studentenwohnheime gestürmt wurden. Das heißt, es ging gezielt darum, Terror zu verbreiten und den Leuten jegliche Rückzugsmöglichkeit zu nehmen.
Ja, Sie haben mir auch vorher erzählt, dass sich das in den vergangenen Monaten schon so ein bisschen angedeutet hat, dass es immer wieder kleine Veränderungen gab, die Sie im September schon bemerkt haben, als Sie das letzte Mal dort waren. Was sind das für kleine Veränderungen?
Seit Jahren verändert diese Administration, die Universitätsleitung, die Spielregeln. Es werden Gremien der Mitbestimmung abgeschafft, es werden Prüfungsvoraussetzungen abgeschafft. Plötzlich gibt es eine Veränderung von Fristen, sodass Studierende plötzlich von Exmatrikulation betroffen sind. Eines der Signale, was im September schwer einzuordnen war, war der Umstand, dass offensichtlich große Teile des Sicherheitspersonals ausgetauscht wurden. Und da reden wir über Menschen, die über Jahre, teilweise Jahrzehnte mit den Studierenden auf dem Campus gelebt haben und die plötzlich durch externe Kräfte ersetzt wurden. Es ist schwer nicht zu vermuten, dass das einen Zusammenhang hat mit den Angriffen, die wir jetzt gesehen haben.
Welche Bedeutung hat dieses Sicherheitspersonal für die Studierenden vor Ort?
In einer Stadt wie Delhi, die durchaus auch Verbrechen, Kriminalität und auch Gewalt kennt, gerade auch Gewalt gegen Frauen, ist die Sicherheit eines Raumes, in dem Studierende, Männer oder Frauen, egal welcher Religion, egal welcher regionalen Zugehörigkeit, sich frei bewegen können, tatsächlich einen Sicherheitsraum haben, ein Privileg und ein Luxus, den die JNU in den Jahren, in denen ich sie jetzt besucht habe, immer sehr stark ausgestrahlt hat und auch genutzt hat für eine intellektuelle Atmosphäre, die ungeheuer anregend und inspirierend ist. Diese Voraussetzungen zu verändern, hier Unsicherheit zu säen, hier Terror zu stiften, bedeutet tatsächlich, die Axt an die Wurzel dieser Universität zu legen.
Was befürchten Sie, wie sich die Situation noch verändern könnte in Zukunft an der Uni und vielleicht auch in ganz Indien?
Das, was wir vor allem nach dem Wahlsieg von Modi im letzten Jahr sehen, ist eine Zunahme der nationalistischen Bestrebungen. Das vollzieht sich im legislativen Bereich auf Feldern, die man zunächst mal gar nicht damit in Verbindung bringt, wie etwa dem Staatsbürgerschaftsrecht, was sehr gezielt darauf angelegt ist, dass Menschen, die möglicherweise nicht die notwendigen Dokumente vorlegen können, ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Man sieht es in Feldern wie Kaschmir, wo die indische Regierung sehr gezielt den Konflikt mit Pakistan weiter anheizt, gar nicht so sehr vielleicht, um den Konflikt mit Pakistan auszuagieren, sondern um eine antimuslimische Stimmung zu stiften. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wenn Institutionen wie die JNU, und sie ist nur die Spitze eines Eisberges von Universitäten, die im Moment unter großem Druck stehen, dass wenn diese Institutionen verloren gehen, wenn diese Institutionen nicht mehr das machen können, was sie stark und groß macht, nämlich Leuchttürme liberaler, intellektueller Kultur zu sein, dann wird die Frage sein, was sind die Langzeitfolgen für die indische Gesellschaft und wer wird sich noch verpflichtet fühlen, einem Ideal von Demokratie, von Teilhabe und von Gleichberechtigung. Man könnte das auch sozusagen sehr einfach nochmal auf uns zurückspiegeln. Mit wem sprechen wir dann eigentlich noch? Und das ist etwas, was wirklich großer Grund zur Sorge ist.
Seitdem die hindu-nationalistische Partei von Modi an der Macht ist, haben sich ja nach und nach auch die Probleme für muslimische Menschen in Indien zugespitzt, kann man sagen. Manche sehen da schon eine Parallele zum frühen Nazi-Deutschland. Würden Sie sagen, da kann man Ähnliches in die Richtung sehen aktuell in Indien?
Ich war sehr erschrocken, als ich jetzt im September in Delhi war, wie stark ein Klima der Angst sich breit macht. Wie sehr staatliche Stellen zunehmend auch zu offenen repressiven Maßnahmen greifen. Da geht es gar nicht darum, ob man jemanden anklagt und für lange Zeit ins Gefängnis steckt, aber schon jemanden zu verhaften. Bis zu 3 Tage dürfen Leute in Haft gehalten werden, ohne Anklage, das Haus zu durchsuchen, Bücher, Computer, Festplatten zu beschlagnahmen. All das erzeugt ein Klima der Angst und der Einschüchterung und das ist gewollt. Und das ist der Anfang des Versuchs, ein totalitäres System zu stiften, in dem sozusagen Konformität mit der staatlichen Ideologie, die immer aggressiver postuliert wird, gewissermaßen zu erzwingen. Und ich glaube wirklich, dass hier eine Gesellschaft an einem Kipppunkt steht und dass wir auch von außen sehr genau beobachten müssen und uns angesprochen fühlen müssen, welche Kräfte, welche Dialoge wir versuchen aufrechtzuerhalten. Da geht es nicht um unmittelbare politische Einflussnahme, das ist nicht unser Geschäft, aber dass man die Gesprächsfäden nicht abreißen lässt und dass man sicherstellt, dass auch in 10 Jahren noch Institutionen sind, mit denen man Gespräche führen kann.
Über die aktuelle Situation an der JNU in Delhi habe ich gesprochen mit Peter Marx. Herr Marx, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr.
Wenn 5,0 drunter steht, dann bleibt das Herz kurz stehen, durchgefallen. Es geht um Uniprüfungen, da braucht man mindestens eine 4,0. 5,0 heißt nächster Prüfungsversuch im nächsten Semester und dann noch mehr lernen. Aber in vielen Studiengängen gibt es oft nur 3 Versuche. Wenn man dann auch nicht bestanden hat, dann kann man nicht mehr weiter studieren. Deshalb gibt es an der Uni Göttingen einen Kurs für Studierende, in dem man lernen soll, wie man die nächste 5,0 hoffentlich ausschließt. Eva Werler berichtet.
Hinfallen, aufstehen, Prüfung bestehen. Das steht auf dem blauen Flyer, der für das Gruppencoaching wirbt. Ein Coaching für Studierende, die eine Prüfung nicht bestanden haben und sich gezielt auf den nächsten Versuch vorbereiten wollen.
Gut, dann komme ich dazu und sage kurz was zu dem, was wir heute tun wollen. Zunächst gibt es mal einen Kurzvortrag von mir zu dem Thema Motivation. Wir hatten ja festgestellt, dass zwar so die große Motivation, ich will die Prüfung bestehen, ich will einen Abschluss haben, stimmt, aber dass trotzdem einzelne Arbeitsschritte manchmal auf dem Weg dahin nicht so gut funktionieren.
Studienberaterin Isabel von Kolbe leitet heute den Kurs und stellt das Zürcher Ressourcenmodell vor. Es geht um Selbstmanagement, darum, wie der Studierende beim Lernen bei der Stange bleibt. Eine Möglichkeit, sich das Ziel und den Weg dorthin mit positiven Bildern zu besetzen.
Wenn ich aber genauer beschreiben kann, in welchem inneren Zustand werde ich mich dann befinden? Also was für ein Gefühl von Stolz, was für ein Gefühl von Erleichterung werde ich dann haben? Und mir das gut merke, auch in Form von bestimmten Sätzen und Bildern, die ich durchaus auch an meinen Arbeitsplätzen habe und da immer mal wieder drauf gucke, dass das sozusagen diese Energie befeuert, durch schwierige Zeiten in der Prüfungsvorbereitung auch durchzugehen.
9 Teilnehmer nehmen an diesem Kurs teil, darunter auch die 26-jährige Anna. Sie studiert im 3. Semester Psychologie und hatte die Fülle des Stoffs unterschätzt.
Ich habe mir Lernzettel gemacht, wie sonst auch immer, und ich dachte, ach naja, wenn ich die so ein paar Tage vor der Klausur einfach auswendig lerne, dann passt das schon. Und habe dann letztes Jahr gemerkt, das reicht nicht.
Diesmal will sie die Klausur bestehen und hat aus dem Workshop schon 1 mitgenommen. Erstmal keine Lernzettel mehr. Das empfiehlt Kursleiter Aljoscha Nikles.
Zum einen machen wir die Erfahrung, dass eigentlich 90% der Zeit zum Lernen damit verbracht wird, Lernunterlagen durchzulesen, farbig zu markieren und fast unverändert wieder abzuschreiben. Und wenn man dann auch fragt, ja, war das jetzt anstrengend oder so, dann sagen manche, nee, das ist sogar ganz entspannt. Ich mache das immer, es ist zwar sehr, sehr aufwendig. Wenn man aber fragen würde, wie sehr ist euer Gehirn dabei gefordert, wenn ihr das macht, dann würden die vielleicht sagen, ja, nicht so stark.
Und zwar auch deshalb, weil der Stoff auf diese Weise nicht eigenständig strukturiert, repetiert und in abrufbares Wissen umgewandelt wird. Kursleiter Nikles stellt andere Methoden vor.
Ihr findet hier 2 Begriffe. Ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch einen Begriff auswählt und einfach mal dazu schreibt, was ihr dazu wisst.
Helen schreibt alles auf, was sie über den Begriff Proteine weiß. Es ist eine Lernübung.
Proteine, ganz grob Eiweiße, die der Körper braucht, die in einigen Nahrungsmitteln enthalten sind und gerade für Sport wird immer so gesagt, wichtig sind, dass man möglichst viel davon isst.
Psychologiestudentin Anna hat verstanden, warum diese Lernmethode so viel bringt.
Dass man dann eben sein ganzes Vorwissen, das man schon hat, einfach dazu niederschreibt und dann am Ende halt sich nochmal die Unterlagen anschaut und dann eben guckt, ah, okay, das weiß ich schon und da sind meine Defizite und das Ganze dann komplettieren kann in den eigenen Notizen.
Neben den Lernstrategien und der Organisation des Lernens geht es im Kurs aber auch um ein mentales Training. Das hilft gegen die gefürchtete Prüfungsangst, sagt Studienberaterin von Kolbe.
Da muss man immer schauen, wie weit kommt man im Vorfeld mit einer, ich sag mal, positiven Besetzung der Prüfungssituation, mit Rollenspielen, mit Simulationsübungen, mit mentalem Training. Und wenn es dann trotzdem als Thema zu stark im Vordergrund steht, muss man andere Maßnahmen ergreifen.
Eine kognitive Verhaltenstherapie sei dann das Mittel der Wahl. Aber oft ließe sich die Angst allein schon durch das mentale Training und das Üben der Prüfungssituation in den Griff bekommen. Gute Chancen, die Prüfung das nächste Mal zu bestehen.
Der Stundenplan ist ein Flickenteppich und der Unterricht muss in der Turnhalle stattfinden, weil mehrere Klassen zusammengelegt wurden, weil es zu wenige Lehrkräfte gibt. So beschreibt der Landeselternrat von Sachsen-Anhalt die Situation in den Schulen dort und in ganz Deutschland haben Schulen aktuell Probleme, genug Lehrkräfte zu finden. In Sachsen-Anhalt hat sich ein Bündnis jetzt zusammengefunden, das die Politik auf eine neue Art und Weise zwingen will, mehr gegen den Lehrermangel zu tun. Das Bündnis hat ein Volksbegehren gestartet und sammelt ab heute Unterschriften, damit sich grundlegend etwas an der Situation in Sachsen-Anhalts Klassenräumen ändert. Darüber habe ich mit Eva Gerd gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Sachsen-Anhalt und Teil des Bündnisses. Ich habe sie gefragt, was genau in dem Volksbegehren gefordert wird.
Unsere Forderung ist, dass wir für eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schülern, eine ganz bestimmte Anzahl von Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Schulsozialarbeiterinnen haben wollen. Also eine Art Personalschlüssel, wie er im Kinderförderungsgesetz schon lange gesetzlich festgeschrieben ist, hier tatsächlich auch gesetzlich zu verankern. Es ist nämlich derzeit so, dass es natürlich Personalschlüssel und Stundenzuweisungen für die Schulen schon gibt, aber alle diese gesetzlichen Grundlagen beruhen im Moment auf Erlassen des Bildungsministeriums. Das heißt, das Bildungsministerium kann auch relativ schnell mit dem Federstrich solche Erlasse auch ändern. Aus unserer Sicht, aus Sicht des Bündnisses und natürlich auch aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ist das Ganze dann relativ intransparent und deswegen wollen wir hier eine gesetzliche Regelung haben. Und das ist der Inhalt des Volksbegehrens.
Wie würde so ein Personalschlüssel aussehen? Ein Schlüssel, das klingt nach Zahlen. Können Sie das in Zahlen ausdrücken?
Der Personalschlüssel ist letztendlich landesweit etabliert und dann steht sowas drin. Den allgemeinbildenden Schulen ist für die Erfüllung ihrer unterrichtlichen Aufgaben einschließlich einer Reserve von 5% mindestens ein Lehrkräftearbeitsvolumen von 1,96 Unterrichtsstunden je Schülerinnen und Schüler zuzuweisen. Das hört sich ziemlich technokratisch an und beruht einfach auf unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn man sich die Unterrichtsversorgung der vergangenen Jahre anguckt. Wir haben uns also sozusagen ein Schuljahr gesucht, wo die Unterrichtsversorgung aus Sicht des Bündnisses in Ordnung war. Das ist schon ein bisschen lange her, das war das Schuljahr 12/13 und haben dieses Schuljahr praktisch zur Grundlage gelegt, um unsere Zahlen auszuarbeiten.
Jetzt sagt das Bildungsministerium, dass sie im vergangenen Jahr schon 1000 neue Lehrkräfte eingestellt haben, dass aber das Problem sei, dass viele jetzt in Teilzeit oder auch in Elternzeit gehen von den neuen Lehrkräften, was man ja leicht verbieten kann. Außerdem argumentiert das Bildungsministerium, dass es eben im Moment kein geeignetes Personal auf dem Markt gäbe in Sachsen-Anhalt. Lehrer herbeischreiben können sie ja mit den Unterschriften auch nicht, die sie sammeln. Was schlagen Sie da vor?
Der Bildungsminister hätte natürlich mehrere Möglichkeiten, auch jetzt noch auf den Lehrkräftemangel zu reagieren. Es gibt sicher kurzfristige Maßnahmen, mit denen man umgehen könnte. Er könnte zum Beispiel alle Lehrkräfte einstellen. Wir schicken immer noch Kolleginnen und Kollegen mit einer vollständigen Lehrkräfteausbildung nach Hause. Zum Beispiel, wenn es die zweiten oder die dritten auf die Stellenbewerbungen sind. Es gibt erst seit ganz kurzer Zeit auch Initiativbewerbungen. Wir nehmen im Ländertausch zum Beispiel nicht jede Lehrkraft, die sich in Sachsen-Anhalt bewirbt, beziehungsweise wir machen an der Stelle zum Teil schlechte Bedingungen. Es gibt für Ärzte eine Art Landarztzulage beziehungsweise Studienzulagen. Das gibt es für Lehrkräfte noch nicht. Es gibt zwar diese Gardelehrer, also wo die Stadt Gardelegen zum Beispiel ein Stipendium auslobt, aber das trifft zum Beispiel für zwei Lehrkräfte im gesamten Land zu. Wenn man solche Studienerleichterungen zum Beispiel Beispiel weiter etablieren würde, wäre das auch noch eine Variante. Und wir haben als Gewerkschaft auch angeboten, Arbeitszeitkonten zu etablieren, wo Lehrkräfte jetzt zwar mehr arbeiten, aber diese Mehrarbeit zum Beispiel auch nutzen könnten, um später sich zum Beispiel das letzte Jahr vor ihrer Pensionierung oder vor ihrer Rente ein Stückchen zu erleichtern. Also es gäbe aus Sicht der Gewerkschaft noch eine Menge Möglichkeiten, auch jetzt mehr Lehrkräfte bzw. mehr Unterrichtsvermögen zu erhalten. Und hier schöpft, und da bin ich mir mit dem Bündnis auch einig, hier schöpft der Minister sozusagen seine Möglichkeiten noch nicht aus.
Sie haben jetzt heute angefangen mit dem Unterschriften sammeln. Damit Sie damit Erfolg haben mit dem Volksbegehren, müssen Sie im kommenden halben Jahr 163.000 Unterschriften sammeln. Was passiert, wenn Sie das schaffen?
Wenn wir das schaffen, dann muss sich der Landtag mit unserem Gesetzentwurf beschäftigen und er muss ihn eigentlich unverändert übernehmen. Wenn er das nicht tut, gäbe es jetzt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass die Bevölkerung des Landes Sachsen-Anhalt weiterhin über diesen Gesetzentwurf abstimmt, das heißt dann Volksentscheid. Und dieser Volksentscheid wäre aus unserer Sicht, zumindest ist das jetzt zeitlich so geplant, könnte der zusammenfallen mit der nächsten Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Landesregierung einen Gegengesetzentwurf macht und dass dann in einem Volksentscheid sozusagen über beide Gesetzentwürfe abgestimmt wird und dass dann der praktisch gewinnt, der die meisten Stimmen erhält. Also es gibt dann sozusagen weiterhin die Möglichkeit, dass sich alle Menschen in Sachsen-Anhalt an dieser Diskussion beteiligen können und darüber weiter auch abstimmen können.
Sagt Eva Gerd, sie ist Sprecherin eines Bündnisses in Sachsen-Anhalt, das die Landesregierung mit einem Volksbegehren zwingen will, mehr gegen den Lehrermangel zu tun.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.